Showdown um Epstein-Affäre. Jetzt droht Hillary Clinton endgültig der Knast. Kampf um die Pressefreiheit. In einem Sensationsprozess siegt der Journalist David Bendels über Nancy Faeser. Gleich ist er exklusiv im Auf1 Interview. Und Überwachungsbefehl aus Brüssel. Weil von der Leyen es so will, sollen 10.000 Behörden unsere Daten weitergeben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt, dem Kampf um die Pressefreiheit, kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary haben eine Aussage vor dem US-Kongress über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verweigert und riskieren damit womöglich ein Strafverfahren. Laut US-Medien haben beide eine entsprechende Vorladung des Kongresses für unwirksam erklärt. In einer Erklärung verteidigten sie ihre Aussageverweigerung damit, dass sie ihrer Meinung nach ein politisch motiviertes Verfahren erwartet. Die Untersuchung sei so wörtlich buchstäblich darauf angelegt, in unsere Inhaftierung zu münden. Mögliche strafrechtliche Konsequenzen sind damit allerdings noch nicht vom Tisch, denn in den USA ist die Missachtung des Kongresses eine Straftat, auf die bis zu ein Jahr Haft steht. Der republikanische Ausschussvorsitzende James R. Comer hat dem Ehepaar bereits mit Konsequenzen gedroht, ohne dabei konkreter zu werden. Die Inhaftierung eines Ex-Präsidenten gilt in der politischen Praxis jedoch als nahezu ausgeschlossen. In Österreich sorgt der Tod von Christian Pilnacek, einem der mächtigsten Beamten des österreichischen Justizministeriums, weiterhin für Aufsehen. Die offizielle Todesursache, ein Suizid, wird inzwischen von zahlreichen Kennern des Falls in Frage gestellt. Und die polizeilichen Ermittlungen sind in den Fokus der Kritik gerückt. Ein von der FPÖ initiierter Untersuchungsausschuss soll nun klären, ob es bei den Ermittlungen zu politischen Interventionen, insbesondere durch die ÖVP, gekommen ist. Heute fand der Auftakt des Ausschusses statt, mit einem Lokalaugenschein beim Fundort der Leiche im niederösterreichischen Rossatz. Auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war vor Ort und schildert seine Eindrücke.
Ja, die Stimmung hier am ersten Tag des Pilnacek-Untersuchungsausschusses beim Lokalaugenschein in Rossatz, die glich eher einem lustigen Schulausflug einer Wandergruppe, könnte man sagen. Doch das Thema ist ernst, denn hier hinter mir wurde am Morgen des 20. Oktober 2023 die Leiche von Christian Pilnacek geborgen. Und Pilnacek war nicht irgendjemand, sondern als Sektionsleiter einer der mächtigsten Beamten im österreichischen Justizministerium, das bekanntlich eng mit der herrschenden Politik verflochten ist. Schnell stand für die Ermittler fest, dass es Suizid, also ein Selbstmord, gewesen sei. Daran gibt es inzwischen erhebliche Zweifel und nach der Sichtung der angelieferten Akten an den U-Ausschuss steht eigentlich für alle Fraktionen zweifelsohne fest, dass die Ermittlungen alles andere als sauber geführt wurden. Lediglich die ÖVP will das nicht glauben und spricht in bekannter Manier von Verschwörungserzählungen. Das ist auch uns bekannt, wenn es darum geht, von unbequemen Tatsachen ablenken zu wollen. Klar ist auf jeden Fall, hätte Pilnacek über die Missstände im Justizministerium ausgepackt, und vieles spricht dafür, dass er das durchaus vorhatte, dann hätte es in Österreich ein politisches Erdbeben mit wahrscheinlich mannigfaltigen persönlichen, personellen Konsequenzen auch für die Volkspartei gegeben. Nichtsdestotrotz wird sich dieser Untersuchungsausschuss weniger mit der Todesursache an sich beschäftigen, sondern vor allem mit der Frage, ob es im Zuge der Ermittlungen zu politischen Interventionen gekommen ist. Am morgigen Donnerstag startet der U-Ausschuss seinen ersten Tag im Parlament und wird dann unter anderem den Baggerfahrer befragen, der die Leiche am 20. Oktober aufgefunden hatte und der bislang noch niemals von der Polizei einvernommen wurde. Das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit im Kriminalfall Pilnacek. Auf1 wird morgen wieder vor Ort sein, nicht hier in Rossatz, sondern dann im österreichischen Parlament.
Gegenüber Auf1 erläuterte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, welche Fragen sich bei ihm durch den Lokalaugenschein ergeben haben.
Für mich ist nicht erklärbar, dass ein relativ kompaktes Gebiet wie hier, dass man das nicht ordentlich abriegeln konnte, und er trotzdem den Versuch unternommen hat, hier allfällige Spuren auch sicherzustellen. Das ist einmal der Punkt 1, der uns vor allem auch im Untersuchungsausschuss beschäftigen wird. Denn ist hier absichtlich geschlampt worden oder gab es sozusagen einen politischen Auftrag dafür, die Ermittlungen nicht ordnungsgemäß durchzuführen? Das ist das, was uns beschäftigt. Und mich als Staatsbürger tut schon auch eines um. Ich finde es interessant, dass zu einem Zeitpunkt, wo die Donau und somit auch der Seitenarm sehr niedrig Wasser geführt hat, dass man hier vermeintlich in die Donau überhaupt hineingeht, wenn es wenige Meter weiter hinten den Hauptstrom der Donau gibt, und dass man in einem Bereich, der eigentlich überhaupt nicht irgendeiner Strömung unterlegen ist, und so weit abgetrieben werden kann.
Am morgigen Donnerstag findet der erste Befragungstag im Parlament statt. Christian Hafenecker erwartet, dass sich dadurch zahlreiche weitere Fragen ergeben werden.
Ich gehe davon aus, dass sich morgen natürlich weitere Fragen ergeben werden nach der Befragung des Herrn Bagger, des Baggerfahrers, weil, wie gesagt, es schon verwunderlich ist, dass sich bis dato noch niemand für ihn interessiert hat. Weder die Polizisten von damals, sie haben lediglich die Personalien aufgenommen, noch irgendeine Staatsanwaltschaft in weiterer Folge. Und das zeigt ja, dass man hier gar nichts Genaues wissen wollte, sondern bemüht war, relativ schnell den Aktendeckel in der Staatsanwaltschaft Krems wieder zuzumachen.
Auf 1 wird morgen wieder vor Ort sein und exklusiv für Sie berichten. Im Februar findet erneut die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Sie gilt als zentrales Vernetzungstreffen von Politik, Militär und Rüstungsindustrie. In diesem Jahr wird die Tagung erneut massiv von der deutschen Bundesregierung unterstützt. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor. Demnach zahlt das Bundesverteidigungsministerium rund 1 Million Euro für die Konferenz. Weitere 600.000 Euro kommen aus dem Entwicklungshilfeministerium. Kurz vor Gesprächen zwischen Dänemark, Grönland und den USA verstärkt Kopenhagen seine Militärpräsenz auf der Arktisinsel. Das teilte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen mit. Zeitgleich bekräftigte Grönlands Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen in einem Radiointerview: Grönland kann nicht gekauft werden, das grönländische Volk kann nicht gekauft werden. Die Gespräche in Washington fanden nach Redaktionsschluss dieser Sendung statt. Auch in Deutschland sorgt der US-Anspruch auf Grönland weiter für Diskussionen. Nach Ansicht der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel geht es Washington vor allem um Bodenschätze.
Mit Grönland, den US-amerikanischen Ressourcen und potenziell Venezuela hat die USA Zugriff auf Ressourcen von Erdöl von geschätzten 25-30% der Welt. Und wie Sie wissen, hat Venezuela die größten, weltweit größten Ölressourcen, größer als Saudi-Arabien.
Einen wichtigen Sieg für die Presse- und Meinungsfreiheit gab es heute vor dem Landgericht Bamberg. Im Berufungsverfahren wurde David Bendels, Chefredakteur des Deutschlandkurier, vom Vorwurf der Diffamierung freigesprochen. Bendels hatte ein Meme mit einem Bild der ehemaligen Bundesjustizministerin Nancy Faeser veröffentlicht. Darauf trug sie ein Schild mit der Aufschrift „Ich hasse Meinungsfreiheit“. In erster Instanz war Bendels dafür zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, heute dann die Kehrtwende. Im Berufungsverfahren forderte sogar die Anklage einen Freispruch. Das Meme sei, so Staatsanwalt Matthias Eichelsdörfer wörtlich, jedenfalls keine Schmähkritik. Nach der Verhandlung sagte Bendels gegenüber auf 1.
Herr Bendels, auf 1, grüß Sie.
Grüß Sie.
Heute war Ihr Berufungsverfahren am Gericht, Sie haben ein Urteil bekommen, bitte ein kurzes Statement dazu.
Also das Landgericht Bamberg hat heute in der Faeser-Meme-Geschichte entschieden, und zwar gab es einen Freispruch, und ein anderes Urteil hätte aus meiner Sicht heute hier auch nicht erfolgen dürfen oder können. Die Erstverurteilung war hanebüchend. Das in Rede stehende Faeser-Meme ist natürlich von der grundgesetzlich garantierten Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt. So hat das Landgericht Bamberg, so hat der Vorsitzende Richter heute hier auch entschieden. Und es ist ein guter Tag für die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland. Ich glaube, von Bamberg kann heute ein Fanal ausgehen für die Presse- und Meinungsfreiheit. Das heißt nicht, dass der Kampf um die Presse- und Meinungsfreiheit jetzt einzustellen wäre. Aber heute ist auf jeden Fall ein guter Tag hier in Bamberg.
In dem Fall ging es ja um ein Mimi gegen Nancy Faeser mit der Aussage, ich hasse die Meinungsfreiheit. Hat die Tatsache, dass Sie angeklagt waren, bewiesen, dass Sie mit dem Meme richtig lagen?
Ja. Kurz und gut, ja. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dieses Meme hatte natürlich eine Vorgeschichte. Wir erinnern uns alle an den ja wirklich unseligen Satz von Nancy Faeser, von der ehemaligen Bundesinnenministerin, die damals sagte, ich zitiere, wer den Staat verhöhnt, der müsse einen starken Staat zu spüren bekommen. Was dies über das Verständnis der ehemaligen Bundesinnenministerin Faeser über die Presse- und Meinungsfreiheit sagt, das kann sich, glaube ich, jeder selbst denken oder sich jeder ein Bild machen. Natürlich bleiben wir als Deutschlandkurier und auch ich bei der klaren Aussage, dass Nancy Faeser ein sehr defizitäres, problematisches Verhältnis zur Presse- und Meinungsfreiheit hat.
Hatten Sie den Eindruck eines politischen Verfahrens und politische Ermittlungen?
Naja, es ging natürlich um Politik in diesem Verfahren. Deshalb natürlich war es ein politisches Verfahren. Aber wir haben jetzt hier von dem Landgericht Bamberg gesehen und Gott sei Dank erlebt, am Beispiel des Vorsitzenden Richters und auch des Staatsanwaltes, der ja Freispruch dann auch beantragt hat, dass es auch unabhängige Richter und Staatsanwälte, Gott sei Dank, in diesem Lande hier gibt.
Nancy Faeser hatte während ihrer Amtszeit ein Medienverbot. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht sich für eine allgemeine Zensur und Verbot der alternativen Medien aus. War Faeser im Rückblick nur eine Vorbotin der Entwicklung?
Also, was wir gerade erleben, und wir haben die Aussagen des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther in der letzten Woche in der ZDF-Sendung Lanz, glaube ich, noch alle in den Ohren. Das ist eine Entwicklung, das sind Aussagen, die totalitäre und autoritäre Züge haben. Und wenn ich jetzt hier die Gelegenheit habe, dann, wir haben es heute mit Frau Faeser erledigt, sage ich hier ganz klar, Daniel Günther hasst die Meinungsfreiheit.
Laufen noch momentan weitere Strafverfahren gegen Sie?
Das ist gerade noch in Klärung. Es gibt wahrscheinlich weitere Strafanzeigen oder juristische Vorgänge, die den Deutschlandkurier betreffen. Da geht es auch in die Richtung Verleumdung von Personen des politischen Lebens. Sollten solche Anwürfe irgendwann auf dem juristischen Wege landen, wird der Deutschlandkurier natürlich genau wie in diesem Verfahren couragiert und entschieden auch diese juristischen Kämpfe weiter ausfechten.
Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal von auf 1.
Danke.
Auch Bendels Anwalt Ulrich Vosgerau sah das Urteil natürlich positiv.
Das Urteil ist richtig und erfreulich. Es überrascht uns nicht. Es war hier keine andere Rechtsfolge denkbar als Freispruch. Deswegen haben wir von Anfang an auf Freispruch gesetzt und wir haben das auch erwartet.
Sie haben in dem Abschlussplädoyer von der Staatsanwaltschaft gesprochen, die angeblich oder die ja das Urteil schon geleakt hat einen Tag zuvor. Bitte dazu vielleicht auch noch ein kurzes Statement.
Ja, das kam dazu, weswegen wir nicht überrascht sein konnten. Es ist also gestern um 11 Uhr, glaube ich, das heutige Vorgehen der Staatsanwaltschaft, dass sie also selber Freispruch beantragen würde, was das Urteil nicht rechtlich zwingend determiniert. Das Gericht wäre nicht dran gebunden, aber in der Sache stand es damit fest. Das ist also im Tagesspiegel, hat im Tagesspiegel gestanden, auch unter expliziter Berufung auf Auskünfte aus der Staatsanwaltschaft Bamberg. Und das halte ich für kritikwürdig, denn es gehört nicht zu den dienstlichen Pflichten einer Staatsanwaltschaft, ihre Vorgehensweise in einer Gerichtsverhandlung vorab in ausgewählten Medien ankündigen zu lassen. Meines Erachtens handelt es sich dabei um eine Form von Litigation PR, was ja Rechtsanwälte auch machen. Die wollten offenbar, da absehbar war, dass hier ein Freispruch herauskommen muss, wollten die unserer Öffentlichkeitsarbeit nach meiner Ansicht etwas von ihrer Effektivität wegnehmen. Man nennt dieses Verfahren Stealing the Thunder. Wenn man also weiß, dass eine Sensation morgen kommen wird, aber man weiß es heute schon, dann kann man die Sensation selber verkünden und derjenige, der dann morgen eigentlich im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollte, der hört dann von Medienvertretern unter Umständen, das ist doch alles kalter Kaffee, das stand doch gestern schon in der Zeitung und kann sich dann nicht mehr so durchsetzen, wie er das gewollt hat.
Ja, schwächt natürlich auch die alternativen Medien, die teilweise nicht diese Zugänge haben oder diese Informationen bekommen.
Naja, auch die Alternativmedien hätten es seit gestern im Tagesspiegel natürlich lesen können. Das hat ja nur der Tagesspiegel berichtet. Nun hat der Vorsitzende Richter hier hat eine Anmerkung gemacht, etwa in dem Sinne, er fände das nicht ganz so überzeugend, meine Theorie. Denn, so hat er festgestellt, zu seiner großen Empörung, dieser Artikel, der stand ja beim Tagesspiegel hinter der Paywall, weswegen er ihn gar nicht hat lesen können. Das ist natürlich kein besonders durchgreifendes Element. Es kommt nicht darauf an, ob ein Vorsitzender Richter in Bamberg zufällig den Tagesspiegel Plus, das Tagesspiegel Plus-Abo hat. Es kommt darauf an, ob die Redaktionen der großen deutschen Tageszeitung, ob die Tagesspiegel Plus lesen können. Und da weiß ich zuversichtlich, die wissen das und das ist Sinn, die können das, das ist Sinn der Sache und so breitet sich das aus.
Super, herzlichen Dank.
Der Freispruch ist mindestens die zweite schwere Niederlage für Nancy Faeser im Zusammenhang mit Repressionsversuchen gegen Medien. Bereits im vergangenen Jahr scheiterte ihr Verbot des Kompaktmagazins vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig. Faeser selbst äußerte es sich bislang nicht. Eine Anfrage von Auf 1 an ihr Bundestagsbüro blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Das vollständige Interview mit David Bendels finden Sie unter www.auf1.tv. Vor wenigen Tagen sorgte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für einen Eklat. In der Sendung Markus Lanz sprach sich der CDU-Politiker offen für Pressezensur und Medienverbote aus. Auf eine entsprechende Frage antwortete er mit Ja. Inzwischen ruderte Günther verbal zurück, doch seine Position scheint eine Grundstimmung in den herrschenden Parteien zu treffen. Auf Nachfrage von Auf 1 wollte keine einzige Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein Günthers Forderungen kritisieren. Die AfD ist dort nicht vertreten. Besonders auffällig war die Antwort des SSW, also der Partei der Dänen und Friesen im Land. Wörtlich heißt es, zu den von Ihnen angesprochenen Vorwürfen nehmen wir gegenüber Ihrem Medium nicht Stellung. Das SSW verweigerte also nicht generell eine Antwort, sondern ausdrücklich gegenüber unserem unabhängigen Sender. Auch Günthers Angriffe richteten sich gezielt gegen alternative Medien. Unterdessen hat Bremens erster Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Forderungen aus Kiel ausdrücklich übernommen. Auf der Plattform X schrieb der SPD-Politiker: Mein Kollege Daniel Günther hat recht. Anschließend griff Bovenschulte oppositionelle Veröffentlichungen an. Er sprach von Medien, die an der Zersetzung des politischen Diskurses mitwirken. Bemerkenswert, Bovenschulte äußerte sich nicht als Privatperson, sondern ausdrücklich als Bürgermeister und Regierungschef. Die Reaktionen auf die Forderungen von Daniel Günther fielen in den etablierten Medien unterschiedlich aus. Viele Kommentatoren erklärten, der CDU-Politiker gehe zu weit, doch andere gaben dem Ruf nach Zensur zumindest indirekt Rückendeckung. So erklärte der Norddeutsche Rundfunk in einem Kommentar, Günther habe sich lediglich missverständlich ausgedrückt. Eine ähnliche Linie verfolgte die Funke Mediengruppe. Dort hieß es, Günther habe zwar Mist gebaut, aber auch recht. Doch wie sehen das die Bürger? Teilen Sie die Angriffe auf alternative Medien oder wächst der Widerstand? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.
Na, ich gehe bloß mal davon aus, wir haben ein Grundgesetz in Deutschland und das ist alles reguliert. Und da kann ich jetzt nicht ankommen mit solchen Gedanken. Die Medienvielfalt, ich mag sie. Wenn darüber gesprochen wird, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Wo ist denn da die Meinungsfreiheit noch? Wir müssen doch froh sein, dass wir keine Zensur mehr haben, ja? Das hatten wir doch in der DDR gehabt.
Ich bin der Meinung, ich muss meine Meinung sagen können, wenn ich das nicht mehr machen kann. Also, nee, finde ich nicht in Ordnung. Die gehört einfach dazu. Jeder hat eine Meinung, der eine so, der andere so. Und jedem passt das manchmal auch nicht. Einem anderen passt das auch nicht, klar. Aber nee, das muss bleiben.
Also ich finde das falsch. Auf jeden Fall. Ich meine, die Freiheit steht über alles, ne? Die Freiheit, das, sich was anzuhören, was einem gut tut. Wenn ich möchte, muss ich entscheiden, muss ich selbst entscheiden, was ich sehe und was ich höre. Aber ein Politiker darf mir das nicht verbieten. Wir müssen uns selbst bestimmen können, was wir sehen und was wir hören.
Der Entzug des Presseausweises von Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer reiht sich ebenso nahtlos in den sich zuspitzenden Kampf des Systems gegen unliebsame Medien. Besonders brisant in der Begründung für die Einleitung des Entzugsverfahrens wurde explizit die Beobachtung durch den österreichischen Verfassungsschutz der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst angeführt. Wörtlich lautet der Vorwurf, Tätigkeit für ein Medium, welches vom Verfassungsschutz als fortlaufend Desinformation und Verschwörungsnarrative verbreitendes Medium eingestuft wird. Fragwürdig sei das laut Huemer vor allem deshalb, weil es sich bei der DSN keineswegs um eine neutrale Behörde handeln würde. Sie sei vielmehr dem ÖVP-geführten Innenministerium unterstellt und würde entsprechend politisch agieren. Wörtlich sagt er, die Anführung einer Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst als Kriterium für Journalismus erinnert an das Vorgehen in vielgescholtenen autoritären Staaten wie China oder Russland. David Bendels ist zweifellos ein Triumph für die Meinungsfreiheit gelungen. Dennoch kann von einem Ende der Zensur weiterhin keine Rede sein. Auf eins dagegen wird stets Wert darauf legen, alle relevanten Ansichten zu Wort kommen zu lassen, gleich ob rechts oder links. Mit einer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen können Sie einen Teil zu einer ausgewogenen Berichterstattung beitragen. Es war eine überraschende Ankündigung. Am Dienstag forderte US-Präsident Donald Trump die Demonstranten im Iran offen auf, Regierungseinrichtungen zu übernehmen. Gleichzeitig schrieb er auf X: Hilfe ist unterwegs. Dabei hatte sich Trump noch am selben Tag bei einer Pressekonferenz ausweichend zum Iran geäußert. Woher also der plötzliche Kurswechsel? Auslöser war offenbar ein Medienbericht des Senders Iran International. Demnach seien bis zu 12.000 Demonstranten ums Leben gekommen, teils durch gezielte Schüsse der iranischen Revolutionsgarde. Der Sender beruft sich auf anonyme Quellen aus hohen Kreisen des iranischen Systems. Kurz darauf legte der US-Sender CBS nach. Er griff die Zahl auf, nannte jedoch keine konkrete Quelle und erhöhte sie auf möglicherweise bis zu 20.000 Tote. Diese Angaben sind derzeit nicht überprüfbar. Sie lassen sich also nicht bestätigen, aber natürlich auch nicht widerlegen. Sie stehen im Raum und werden bislang von den meisten Medien nicht übernommen. Dass Trump diese Berichte bei seinem Tweet vor Augen hatte, gilt als wahrscheinlich. Auffällig ist dabei, Iran International gilt nicht als unabhängiger Sender. Er befindet sich im Eigentum eines saudischen Geschäftsmanns, dem Verbindungen zur Regierung in Riad nachgesagt werden. Zudem berichtete die Jerusalem Post vor wenigen Monaten über Vorwürfe, der Sender betreibe Studios in Tel Aviv und unterhalte Kontakte zur israelischen Armee. Während US-Präsident Donald Trump offen über Angriffe auf den Iran spricht, bleiben die Vorgänge im Gazastreifen in Washington auffallend unbeachtet. Dabei geht das Sterben auch dort weiter. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsdienstes wurden seit Beginn des Waffenstillstands 447 Menschen durch das israelische Militär getötet. Diese Zahlen sind nicht unabhängig überprüfbar. Die Vereinten Nationen gehen von rund 100 getöteten Kindern aus.
Diese Kinder werden durch Luftangriffe getötet, durch Drohnenangriffe, einschließlich sogenannter Selbstmorddrohnen. Sie werden durch Panzerbeschuss getötet, sie werden durch scharfe Munition getötet, sie werden durch Quadrocopter getötet.
Und die Lage könnte sich weiter zuspitzen. Über dem östlichen Mittelmeer tobt derzeit ein massiver Wintersturm. Besonders hart trifft er Menschen in provisorischen Notunterkünften im weitgehend zerstörten Gazastreifen. Nach Informationen der New York Times soll die israelische Armee seit dem offiziellen Ende der Kämpfe weitere 2500 Gebäude im Küstenstreifen zerstört haben. Die aktuelle Grippewelle könnte ihren Ursprung nicht nur in den frostigen Temperaturen, sondern auch in der vermehrten Nutzung von Grippeimpfstoffen haben. Diesen Zusammenhang legt zumindest eine Studie an der Cleveland Clinic in den USA nahe. Danach war die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die sich im letzten Winter gegen Grippe impfen ließen, an Grippe erkrankten, um 26,9% höher als bei Ungeimpften. Für die in der Saison 2024 auf 2025 durchgeführte Studie wurden mehr als 53.000 Teilnehmer untersucht. Die Autoren der Studie schließen daraus, dass sie keinen Schutz vor Infektionen durch die Impfung feststellen konnten. Die von der deutschen Justizministerin Stefanie Hubig geplante Vorratsdatenspeicherung könnte zu einer weitreichenden Überwachung führen, deutlich über das bislang bekannte Maß hinaus. Grund ist die ab dem 18. August 2026 geltende E-Evidenz-Verordnung der Europäischen Union. Sie erlaubt Strafverfolgungsbehörden anderer EU-Staaten den direkten Zugriff auf Beweismittel in Deutschland. Damit hätten sämtliche Ermittlungsbehörden in der EU Zugriff auf Daten aus der deutschen Vorratsdatenspeicherung. Die Dimension ist enorm. Mehr als 10.000 Behörden wären auskunftsberechtigt. Besonders brisant, es gilt nicht deutsches Recht, sondern das Recht des anfragenden Staates. In vielen EU-Ländern sind die Datenschutzregeln deutlich lockerer. So gelten etwa in Irland längere Speicherfristen als in Deutschland geplant. Kritiker warnten, durch die europaweite Vernetzung der Behörden droht ein umfassendes digitales Nutzungsprofil der Bürger. Wir kommen zur Wirtschaft am Mittwoch. Heute mit dem Ökonomen Eike Hamer. Herr Dr. Hammer, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, während in der Wirtschaft zuletzt eine Katastrophenmeldung die nächste jagte, herrscht in den Medien derzeit beunruhigendes Schweigen. Andererseits eilen Gold und Silber von Rekord zu Rekord. Ist das die Ruhe vor dem Sturm, vor dem Crash? Kommt da etwas Großes auf uns zu?
Nun, die Anzeichen stehen tatsächlich auf etwas sehr, sehr Großes, was auf uns zukommt, nämlich der Crash. Wir sind schon über die Klippe hinüber. Das heißt, diesen Crash noch aufzuhalten, dürfte meines Erachtens gar nicht mehr möglich sein. Und zwar ist dieser Crash bewusst herbeigeführt worden von der Politik. Und insofern sind die Stellschrauben, die man bräuchte, um diesen Crash wieder umzudrehen, beziehungsweise aus dem Crash wieder rauszukommen, sind eben auch politisch. Denn der Weg in den Crash ist politisch absichtlich herbeigeführt worden. Was wir sehen ist, dass die Insolvenzzahlen in die Höhe schnellen. Die Antwort der Bundesregierung ist darauf, dass man die Insolvenzzahlen einfach nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, ein Medienkartell ist, wodurch auch immer, entweder bestochen, entweder bedroht oder auch, sagen wir mal, angewiesen, ist zum Schweigen verurteilt worden. Das heißt, die Bürger sollen es nicht mitkriegen. Und das ist das Gleiche, als wenn ich eine Warnleuchte im Auto einfach mit einem Sticker überklebe oder einfach ausschalte, die Lampe kaputt mache und sage, es gibt das nicht. Das ist natürlich fatal, denn hier sind auch alle Frühwarnzeichen, um überhaupt noch einschreiten zu können, so man denn das überhaupt wollte, sind ausgeschaltet worden und damit begeben wir uns jetzt in den Crash rein. Dass Gold und Silber dabei steigt, ist eine völlig natürliche Sache, denn wir haben vor allen Dingen die Probleme im Finanzsektor. Wir haben im Finanzsektor den ganz, ganz großen Geldbetrug, der sogenannte Weltgeldbetrug, der hier stattfindet, der insbesondere von EZB und Federal Reserve bis zur Spitze getrieben worden ist. Und da kann man sich eben mit Gold und Silber vor weitgehend schützen. Und das sehen immer mehr Leute. Und deswegen geht auch hier der Preis von einem Rekord zum nächsten.
Nehmen wir jetzt nur Frankreich als Beispiel. Die Staatsschulden steigen unaufhaltsam. Reformen lassen sich allerdings aufgrund der politischen Pattsituation nicht durchsetzen. Man kann das Land praktisch schon fast als Failed State bezeichnen. Premierminister Le Cornu lässt nun wieder für den kommenden März Neuwahlen vorbereiten. Wie lange geht dieses Spiel noch? Wann wird diese französische Schuldenblase platzen? Und welche Auswirkungen wird das auf Europa und die EU haben?
Nun, ich persönlich glaube, dass die Schuldenblase eigentlich jeden Moment platzen könnte in Frankreich. Frankreich hat ja mehrere Probleme, auf denen sie fußen. Einmal, sie üben einen Sozialismus, die sogenannte Planification nennen sie das in Frankreich. Das ist ein an den Faschismus angelehnter Sozialismus, wo man Privatwirtschaft und Staatswirtschaft wahnsinnig miteinander vermengt. Führt allerdings überall immer zur Misswirtschaft. Das ist immer das Ergebnis jeder dieser staatsdirigierten Dinger. Das heißt, wir haben von der Rentabilität her in Frankreich eine ungeheuer große Problematik. In Deutschland würde man sagen, ein Strukturproblem. Die Verschuldung ufert aus, aber es gibt eben nichts, was diese Verschuldung eben jetzt wieder auffangen sollte. Und jetzt kommt noch ganz obendrauf hinzu, dass die Atomwirtschaft, das heißt diese Energiebehörde, die die Franzosen haben, die eigentlich fast alles in Frankreich beherrschen kann, wenn sie will, dass diese eben in größte Schwierigkeiten geraten ist. Atom ist für Frankreich nicht mehr verfügbar, weil sie haben ihren wichtigsten Lieferanten Russland vor Schienbein getreten. Sie wollen also russisches Plutonium nicht mehr haben. Sie haben die zweitwichtigsten Lieferanten, das war Burkina Faso und Mali. Dort sind sie rausgeschmissen worden, weil sie den Diebstahl übertrieben haben. Sie haben also jahrzehntelang kostenlos dort das Plutonium herausgeholt, was sie nicht mehr kriegen. Damit ist auch dieser Lieferant weg. Und dann haben sie den drittwichtigsten Lieferant, das ist dann Kasachstan. Aber Kasatom ist eben eng verknüpft mit Rosatom. Also insofern hängen sie hier an Seidenfasern. Sie wollen also auf Kanada bauen und haben also mit Kanada umfangreiche Verträge gemacht und sich damit eben mit den Amerikanern angelegt. Denn auch die wollen das kanadische Plutonium haben, denn die stehen vor ähnlichen großen Problemen. Auch in den USA war es so, dass mehr als ein Viertel der gesamten Plutonium Bedarfs wurde aus Russland gedeckt, was jetzt im Moment nicht mehr geht. Also sollte Kanada dafür einspringen. Frankreich kriegt also kein Atom mehr. Damit sind die billigen Atomstrommöglichkeiten weg. Damit ist aber auch die Erpressungsmöglichkeit gegen Deutschland weg. Denn man wollte ja mit der sogenannten Energiewende Deutschland energieabhängig machen, in die Hände Frankreichs begeben. Und Frankreich wäre dann in der Lage, Deutschland an- und auszuschalten, wann immer sie wollten. Und dafür eben unendliche Transferleistungen über EZB, über die verschiedenen europäischen Institutionen und so etwas herauszupressen. Das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Und deswegen sind wir wieder beim Crash. Der ist so lange verhindert worden bislang, wie EU-Institutionen eben Gelder veruntreut haben, der insbesondere deutsche Gelder veruntreut haben, um hier auch gegen die Regeln französischen Banken und französischen Staatsanleihen eben den Konkurs oder den Ausfall zu verhindern. Allerdings dürfte das jetzt unmittelbar bevorstehen, auch weil die gesamten Investitionen in der Ukraine eben verloren sind, wie wir jetzt ja alle abschätzen können.
Ja, falls es zu diesem Crash kommt, wie werden die Regierungen darauf reagieren? Man hat in Österreich zum Beispiel den Eindruck, dass sie was wissen, was wir nicht wissen, weil die ja komplett untätig sind zum Teil. Gibt es da Vorbereitungen? Was wird geschehen?
Ich denke schon, dass es da Vorbereitungen gibt. Allerdings dürften die uns wenig gefallen, denn diese Vorbereitungen, die sind schon mal ansatzweise erprobt worden in der Corona-Sabotage-Politik. Sie dürften jetzt noch in eine ganz neue Dimension gehen. In Deutschland denkt man schon ganz offen über Meinungszensur nach. Unabhängige Medien werden in Deutschland verfolgt. Unabhängige Meinungen oder Nichtregierungsmeinungen werden in Deutschland bereits verfolgt von den Verfassungsschutzämtern. Wir haben eine Politisierung sämtlicher Unternehmen. Das heißt, es wird bis in die Unternehmen hereinregiert. Was wir also sehen, ist ein Totalitarismus, den wir in Deutschland eigentlich überwunden glaubten oder hofften und der eben aber jetzt zurückkommt. Man bereitet sich wohl auf sogenanntes Kriegsrecht vor, also Ausnahme, über den Ausnahmezustand durchregieren zu können. Auch das erinnert an ganz, ganz schlimme Zeiten in Deutschland. Und wir haben die ganzen Vorschläge noch in den Ohren, wie sowohl Frau von der Leyen als auch die deutsche Bundesregierung den sogenannten Spannungsfall oder den Stressfall ausrufen wollte, also eine Vorstufe zu dem Ausnahmezustand, wie sie in der Ukraine versuchen, einen Krieg über den Zaun zu brechen, um eben den Ausnahmezustand herzustellen, weil sie eben mit den ökonomischen Dingen nicht mehr weiterkommen. Das ist zumindest für den unbedarften Zuschauer das die Quintessenz aus dem Handeln. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Denn und da kommen wir dann so ein bisschen mehr in die Realpolitik. In der Realpolitik dürfte es wahrscheinlich dazu kommen, dass die Herrschenden jetzt abserviert werden. Sie haben ohnehin die Rückendeckung ihrer beiden Schutzmächte in USA und in Russland verloren. Sie sind beide nicht mehr einverstanden mit dem politischen Klientel, was hier die Geschicke lenkt. Sie wollen einen anderen Kurs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht nicht so wie bei Herrn Maduro, aber doch, dass man doch hier für Änderungen sorgt und dass das eben deswegen nicht in das Kriegsrecht und in das Ausnahmerecht und damit in eine Diktatur endet, sondern dass das eben in einer großen Befreiungsbewegung aufbricht. So sieht es zumindest jetzt aus, wie die USA das gerne haben. Und bislang haben die USA sich in solchen Dingen immer noch durchgesetzt.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.